Wenn Menschen das Evangelium hören, geschieht oft etwas Unsichtbares, das ihr ganzes Leben umkrempelt. Worte treffen das Herz, Vertrauen zu Christus entsteht und plötzlich werden andere Entscheidungen getroffen als zuvor. Paulus beschreibt in 1. Thessalonicher 1, wie genau dieses Zusammenspiel von Gottes Wirken und menschlicher Antwort aussieht. Der dreieine Gott begegnet uns im Wort, dieses Wort wird zu Glauben in uns, und aus solchem Glauben wächst ein neues, heiliges Leben, das in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinführt. Der dreieine Gott im Wort des Evangeliums. Wenn Paulus an die Gemeinde der Thessalonicher schreibt, verortet er sie in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Schon dieser Gruß macht deutlich, dass das Evangelium nicht nur eine Mitteilung über Gott ist, sondern die Gegenwart des dreieinen Gottes selbst unter den Menschen. Der Vater, der in der vergangenen Ewigkeit erwählt hat, der Sohn, der in der Zeit durch Kreuz und Auferstehung erlöst hat, und der Geist, der dies heute wirksam macht, begegnen uns im Wort, das verkündigt wird. Wo das Wort des Herrn in Einfachheit gesprochen wird, kommt nicht zuerst eine Lehre zu uns, sondern eine Person. Darum konnte Paulus sagen, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das gesprochene Wort ist der Träger dieser Kraft, in ihm kommt der dreieine Gott uns ganz nahe. In Vers 8 fährt Paulus fort, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube zu Gott hinausgegangen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Zuerst nahmen die Thessalonicher das Wort an, und dann ließen sie es erschallen. In Vers 8 sind das Wort des Herrn und der Glaube zu Gott gleichbedeutend. Dieses Kommen Gottes im Wort bleibt nicht äußerlich. Indem das Wort gehört, aufgenommen und im Glauben beantwortet wird, geschieht etwas in unserem Inneren. Das äußere Evangeliumswort wird zu einer inneren Wirklichkeit. Paulus beschreibt, wie von euch aus das Wort des Herrn erschollen ist und gleichzeitig euer Glaube an Gott hinausgedrungen ist. Wort und Glaube lassen sich hier kaum trennen, das empfangene Wort wird in uns zu Glauben, und dieser Glaube ist nichts anderes als unsere lebendige Verbindung mit dem verkörperten Wort, mit Christus selbst. Durch dieses lebendig gewordene Wort werden wir von Gott geboren, erhalten Anteil an seinem Leben und werden als Söhne und Töchter in sein Reich hineingestellt. Wer sich diesem Kommen Gottes im Wort öffnet, erlebt, dass der Glaube nicht aus eigener Anstrengung hervorgepresst wird, sondern aus dem Wort wächst. Das ermutigt, sich immer neu dem schlichten, aber mächtigen Reden Gottes auszusetzen und zu erwarten, dass er selbst durch sein Wort an uns handelt und unser Leben umgestaltet. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Wo das Evangelium als lebendiges Wort des dreieinen Gottes wahrgenommen wird, bekommt das Hören eine neue Würde. Es geht dann nicht mehr um die Bewertung einer Predigt, sondern darum, dem Gott zu begegnen, der sein Wort erwählt hat, um sich mitzuteilen. Wenn klar wird, dass der Vater in Liebe erwählt, der Sohn in Treue erlöst und der Geist in Sanftmut das Gehörte in Glauben verwandelt, muss der Blick nicht länger auf der eigenen Glaubensleistung ruhen. Stattdessen darf das Vertrauen wachsen, dass Gott selbst durch sein gesprochenes Wort Glauben hervorbringt und ein neues Leben pflanzt. Dieses Bewusstsein macht das Hören erwartungsvoll, das Reden nüchtern und das Weitergeben freimütig, nicht weil wir starke Überzeugungskünstler wären, sondern weil der dreieine Gott beschlossen hat, sich im Wort zu verkörpern und durch dieses Wort ein heiliges Leben hervorzubringen. Der lebendige Glaube, der das Leben verändert. Wo das Wort des Evangeliums im Inneren zu Glauben wird, bleibt dieser Glaube nicht unsichtbar. Er gewinnt Gestalt im Alltag, in Entscheidungen, im Umgang mit Menschen. Paulus erinnert sich vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe. Glaube ohne Werk wäre hier ein leerer Begriff, zugleich sind diese Werke nicht die Voraussetzung, sondern die Frucht des Glaubens. Der Glaube, der aus dem Wort geboren ist, öffnet die Augen für die Wirklichkeit Gottes und relativiert die Macht der falschen Sicherheiten. So konnten die Thessalonicher sich von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt haben, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Götzen sind dabei nicht nur geschnitzte Bilder, sondern alles, was dem Herzen wichtiger ist als Gott, Anerkennung, Besitz, eigene Pläne, heimliche Süchte. Der lebendige Glaube entlarvt diese falschen Herren und löst die Bindung an sie, weil er eine größere Wirklichkeit erkennen lässt. Das Wort des Evangeliums wird gepredigt, angenommen und verkündigt. Auf diese Weise wird das Wort in uns zu Glauben. Im Reden des Predigers ist das Wort das Evangelium. Wenn wir aber das Wort annehmen und besonders, wenn wir das Wort erschallen lassen, wird es in uns zu Glauben. Dieser Glaube bleibt jedoch nicht bei der Abwendung stehen, sondern wächst hinein in einen neuen Lebensstil. Paulus spricht nicht nur von einem Werk des Glaubens, sondern von der Mühe der Liebe. Die Liebe Gottes, die der Geist in die Herzen ausgießt, macht aus dem Wirken des Glaubens eine Bewegung hin zu Menschen, die Gott uns anvertraut. Aus dem Hören des Wortes erwächst so ein Dienerherz, das nicht von Pflichtgefühl getrieben ist, sondern von Zuneigung zu Gott und zu den Seinen. Beziehungen, die durch Misstrauen oder Verletzung geprägt waren, können heil werden, weil der Glaube den Mut schenkt, Schuld zu benennen, um Vergebung zu bitten und neue Wege des Miteinanders zu suchen. Gewohnheiten, die den Blick auf Gott verdunkeln, verlieren an Macht, weil der Glaube eine tiefere Freude kennt. So wird der Alltag zum Raum, in dem das unsichtbare Werk des Wortes sichtbar wird. Es tröstet zu wissen, wo dieser Weg mühsam ist, ist es dieselbe Liebe, die uns in die Mühe führt, die uns darin auch trägt. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Denn sie selbst berichten über uns, was für einen Eingang wir bei euch fanden und wie ihr euch von den Götzen abgewandt und Gott zugewandt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Wenn Glaube als lebendige Wirklichkeit verstanden wird, die aus dem gehörten Wort hervorgeht, verändert sich der Blick auf Alltag und Charakter. Dann sind es nicht einzelne heroische Taten, die zählen, sondern der stille, manchmal unscheinbare Arbeitsbereich des Glaubens, das Loslassen innerer Götzen, das geduldige Tragen schwieriger Menschen, das ehrliche Zugeben eigener Grenzen. In all dem wirkt derselbe Geist, der das Wort zum Glauben gemacht hat, weiter. Es ist befreiend zu sehen, dass Gott nicht nur den Anfang des Glaubens, sondern auch seine Frucht im Blick hat. Er rechnet mit Schwachheit, aber er lässt nicht los. So darf die Hoffnung wachsen, dass aus dem gehörten Wort konkrete, sichtbare Spuren der Liebe entstehen, die weit über die eigene Kraft hinausgehen und im Gemeindeleben zu einem stillen, aber kraftvollen Zeugnis werden. Heilige Hoffnung und das Gemeindeleben. Zu Glaube und Liebe tritt in der thessalonischen Gemeinde ein dritter Zug, die Hoffnung. Paulus denkt an das standhafte Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Diese Hoffnung erschöpft sich nicht in einer vagen Zuversicht, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Sie hat eine konkrete Gestalt, und ihr erwartet seinen Sohn von den Himmeln, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Hoffnung im neutestamentlichen Sinn richtet sich auf die Wiederkunft Christi, auf sein sichtbares Erscheinen, auf die Vollendung dessen, was im Verborgenen schon begonnen hat. Weil diese Hoffnung sich an einer Person festmacht, kann sie tragen, auch wenn äußere Umstände entmutigen. Sie ist kein Traum, der von der Realität wegführt, sondern eine Kraft, die mitten in der Realität zum Ausharren befähigt. Schließlich spricht Paulus in Vers 3 vom Ausharren der Hoffnung. Zweifellos entspricht dieses Ausharren der Hoffnung in Vers 3 dem Warten auf den Sohn Gottes in Vers 10. Wenn wir dieses Ausharren der Hoffnung haben, werden wir auf den Sohn Gottes aus den Himmeln warten. Wo eine Gemeinde gemeinsam so hofft, prägt diese Hoffnung ihr Leben. Die Erwartung des Herrn macht wach und nüchtern, wie Paulus später mahnt, so lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Ein Gemeindeleben, das vom Kommen Christi her denkt, verstrickt sich weniger in Nebensächlichkeiten und Machtspiele. Es weiß sich einem Herrn verantwortlich, der wiederkommen wird, und es rechnet damit, dass die verborgene Treue und die unscheinbaren Dienste nicht vergessen sind. Diese Hoffnung sammelt das Herz, löst aus vergänglichen Bindungen und schafft Raum für eine heilige Lebensweise, zu Gott hin abgesondert und mit Gott durchsättigt, mitten in der Welt, aber auf einen anderen Horizont hin ausgerichtet. Wer im Licht der Wiederkunft lebt, muss sich nicht krampfhaft selbst vervollkommnen, er darf sich von der Zusage tragen lassen, dass Christus selbst das begonnene Werk vollenden wird und dass das gemeinsame Warten der Gemeinde ein Vorgeschmack auf die kommende Freude ist. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an eurem standhaften Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und seinen Sohn von den Himmeln zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns von dem kommenden Zorn befreit. Wenn die Hoffnung auf das Wiederkommen Christi im Herzen lebendig ist, bekommt das Gemeindeleben einen leisen, aber deutlichen Grundton der Erwartung. Konflikte und Enttäuschungen verlieren nicht automatisch ihre Schärfe, aber sie stehen in einem anderen Licht. Die eigenen Pläne, Leistungen und Verluste sind nicht mehr das Letzte, was über einem Menschen ausgesprochen wird. Vielmehr gilt die Verheißung, dass der auferstandene Sohn aus den Himmeln kommen wird, um zu vollenden, was er begonnen hat. Diese Sicht ermutigt, im Glauben weiterzugehen, auch wenn der Weg schwer ist, und in der Liebe nicht nachzulassen, obwohl die Kräfte begrenzt sind. So wird die Gemeinde zu einer Gemeinschaft, die durch Glaube handelt, in Liebe dient und in Hoffnung wartet und gerade darin etwas von der kommenden Wirklichkeit des Reiches Gottes in die Gegenwart hineinleuchten lässt. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als der im Wort verkörperte dreieine Gott zu uns gekommen bist und durch dein lebendiges Wort Glauben in unseren Herzen hervorgebracht hast. Vater, festige in uns diese Beziehung des Lebens zu dir, damit unser Denken, unsere Worte und unsere Taten immer mehr aus dem Glauben hervorgehen und von deiner Liebe getragen sind. Heiliger Geist, stärke in uns die Ausdauer der Hoffnung, damit wir als dein heiliges Volk zusammenleben, dir dienen und gemeinsam auf das Wiederkommen deines Sohnes warten. Lass unser persönliches Leben und unser Gemeindeleben ein Zeugnis deiner heiligenden Gnade sein, das andere zu dir hinzieht. Amen.